Die beiden sind jetzt mittlerweile seit 3 Jahren gefühlt nonstop unterwegs, haben 47 Länder besucht und mehr als 85.000 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Chapeau!
Das hat uns immer limitiert in unseren Ideen und dann haben wir eben gesagt, wir machen das jetzt ganz anders und verkaufen einfach alles. Und wir hatten Open End. Es gab jetzt kein Rückkehrdatum, was wir uns überlegt hätten.
Und das war ganz toll. Die Frau kam gerade aus dem Gästehaus und sagte, ich bin gerade fertig geworden, Bier steht im Kühlschrank, herzlich willkommen.
Bei den beiden steckt so eine Leidenschaft dahinter. Das ist toll.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 67, Bikers Paradise Podcast. Heute mal wieder im Studio, ist ja auch schön. Oder, Alex?
Stimmt.
Ist dir gar nicht aufgefallen, dass du in einem Studio sitzt?
Ich bin mit dir auf der ganzen Welt unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr. Heute Europa, morgen weiß ich wo.
Ja, genau.
Ich denke da gar nicht mehr drüber nach.
Falls ihr die letzte Folge gehört habt, da waren wir auf der Bespoked in Dresden und mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass wir das Wichtigste dieser Fahrradmesse gar nicht live vor Ort gesehen haben. Ist dir das auch aufgefallen?
Was ist denn das?
Und zwar bei Instagram, da hat die Berliner Taschenfirma Gramm. Mit Doppel-M, Gramm, eine Helmtasche vorgestellt. Und wenn ihr jetzt hört, Helmtasche, dann denkt ihr wahrscheinlich, das ist eine Tasche, wo man einen Helm reinpackt. Aber nein, hier geht es ums Helmet-Packing sozusagen. Es ist eine Tasche, die man sich oben auf den Helm drauf macht. Ich kann euch schon sagen, das ist höchstwahrscheinlich ein Marketing-Gag einfach, ein Marketing-Stunt. Und das Witzige ist ja, der Helm hat ja die Form eines Kopfes. Ja, ist ja ganz klar. Also ist so ein bisschen gebogen. Deshalb ist die Tasche gebogen. Und die Tasche oben, wie so ein Irokese obendrauf, ist gelb. Und was kommt in eine gelbe Tasche rein, die so ein bisschen gebogen ist? Eine Banane. Also hat man eine Banane am Kopf.
Haben die das, war das ein Clip oder was?
Ja.
Und da haben sie eine Banane dann oben reingemacht.
Ja, genau. Damit die Banane eben in einer normalen Tasche nicht kaputt geht, hat man die oben auf dem Helm drauf. Finde ich voll witzig. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur eine einzige Tasche auf der ganzen Welt.
Wenn du sie trägst, besorge ich sie dir.
Versuch mal dein Glück.
In Celeste.
Ja, das wäre auch nicht schlecht. Eine Celeste-Banane. Ja, auf jeden Fall voll witzig. Habe ich mich voll gekugelt, als ich dieses Video von Gramm und der Bespoked gesehen habe. Ja, Alex. Dir ist ja schon aufgefallen, dass ich mit so einem großen Grinsen rumsitze, ne?
Ja, ich hab's gesehen. Endlich ist es vollbracht. Ich dachte ja, es würde nie passieren, nachdem man mir jetzt irgendwie gefühlt 2 Jahre die Ohren vergeult hat. Es ist passiert.
New Bike Day im Hause Gerz.
Ja.
Vielleicht, um nochmal vorne anzufangen, ne? Wir hatten im Mai eine Folge aufgenommen, beziehungsweise, wenn man ganz vorne anfängt, ist es ja im Januar passiert. Da wurde bei mir im Keller eingebrochen. Ich habe -2 Fahrräder. Einmal mein Winterrennrad war weg und dann auch noch mein Graveler weg. Ich habe mir dann dazu entschieden, jetzt kein Winterfahrrad zu kaufen und auch keinen Graveler, sondern ich habe mir jetzt ein neues Rennrad gekauft. Aber ich habe wirklich Ewigkeiten nachgesucht. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Ende Oktober und seit Januar gucke ich. Dann habe ich ja diesen ultra geilen Deal abgeschossen und mir die Campagnolo Super Rekord elektronische Schaltung gekauft für einen unverschämt günstigen Preis. Und die lag dann jetzt 5 Monate bei mir zu Hause in der Kiste rum.
Genau, wo ich gewettet hätte, dass diese Schaltung 3 Jahre in der Kiste rumliegt und völlig irritiert war, als dann Herr Gerz sagte, es ist soweit.
Ja, also im Sommer ist mir klar geworden, ich will Campagnolo weiterfahren. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich werde diese Schaltung auf jeden Fall an ein Fahrrad dranbringen müssen. Nächste Hürde war, in meinem Kopf klar zu bekommen, brauche ich unbedingt Bianchi in meinem Leben oder eben nicht? Fazit war, ich brauche Bianchi in meinem Leben. Deshalb sind nur eine Handvoll Fahrräder in Frage gekommen. Und dann habe ich Ewigkeiten gesucht, wirklich Ewigkeiten.
Übrigens nur für alle Zuhörenden, wir bekommen immer noch kein Geld von Bianchi.
Ja, der das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Ja, so eine Scheiße, das kostet alles so viel Geld. Naja, jedenfalls habe ich dann bei eBay Kleinanzeigen ständig eine Suche drin gehabt, eine abgespeicherte Suche mit Bianchi Oltre, Bianchi Specialissima und habe ganz Deutschland quasi abgegrast. Jeden Tag mehrmals Push-Nachrichten bekommen und nie war das Passende dabei. Ne? Also entweder waren die Preise komplett unverschämt teuer oder es war einfach nie die richtige Größe dabei. Und dann kam mir schon wieder die nächste Hürde. Ich brauchte ja eigentlich nur einen Rahmen. Nur einen Rahmen, kein Komplettrad, weil ich hatte ja schon eine Schaltung. Weil hätte ich ein Komplettrad gekauft, dann hätte man die Schaltung da abbauen müssen und dann hätte ich die selber nochmal verkaufen müssen. Alles irgendwie so Stolpersteine, über die ich gar nicht drüber stolpern wollte. Und auf einmal saß ich auf Arbeit in einem Meeting und es macht Pling. Und wenn es Pling macht, dann gucke ich da gerne drauf.
Ja. Ist eigentlich meistens was kaputt gegangen.
Und auf einmal ist mir alles aus dem Gesicht rausgefallen, weil Bianchi Oltre Rahmen in meiner Größe in Berlin zu einem sehr, 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 sehr guten Preis. Und dann konnte ich gar nicht erwarten, bis das Meeting zu Ende gegangen ist. Hab danach dann erstmal gleich meinen Kumpel Malle angerufen, dann haben wir telefoniert und er so, ja, fahr doch dahin, wenn es in Berlin ist, guck's dir an, so. Und dann bin ich zu einem Fahrradladen gefahren in Kreuzberg, nennt sich auch passenderweise Radkreuz, bin da rein und meinte so, ich habe gesehen, ihr habt bei Kleinanzeigen so einen Bianchi Oltre Rahmen. Kann ich mir das mal angucken? Und der Besitzer dann, ja klar, hast doch ein paar Augen im Kopf, kannst du dir angucken? Und ich so, okay. Und dann meinte er so, ey, du bist doch Martin. Ich so, ja, vom Podcast. Und ich so, du hörst den Podcast? So voll der coole Zufall.
Martin, dann, ganz Deutschland hört den Podcast.
Ja, hoffentlich, irgendwann mal. Jedenfalls habe ich mich da bei Radkreuz in Berlin so aufgehoben gefühlt. Wir haben ja schön gequatscht und sowas. Und dann meinte ich so, ich muss wirklich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Bin dann am nächsten Tag hingefahren und habe gesagt, ja, ich muss ich das
will.
Machen.
Ja,
ja ich will. Die Hochzeit kann stattfinden.
Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, das Rad steht hier, es wurde gerade abgeholt.
Ich habe es gerade abgeholt, ja.
Es wurde gerade abgeholt und manchmal dreht er sich in seinem Stuhl so um und streichelt und streichelt und geht so ganz sanft mit den Fingern, geht er so über den Rahmen rüber.
Es sieht aber auch schön aus, oder?
Ja, ne, ist natürlich ein geiles Rad. Und was das Geilste ist, Gott sei Dank hat es nicht dieses überall Celeste, sondern nur ein bisschen.
Ja, da war ich mir am Anfang auch nicht sicher. Ja. Das war einer der Gründe, warum das warum ich das so in Frage gestellt habe, weil es eben nicht die Farbe ist, die ich unbedingt haben wollte. Aber es ist ja cool, im Kopf mal auch Sachen anders klar zu bekommen. Und ich habe jetzt gemerkt, es muss nicht unbedingt Celeste sein. Es reicht, wenn da so ein bisschen Celeste dran ist.
Es reicht, wenn da Bianchi draufsteht.
Jedenfalls habe ich jetzt ein Rennrad, was theoretisch in der Tour de France mitfahren kann. Also ist ja schon auch ein bisschen übertrieben, aber gut.
Ich bin ja ein bisschen neidisch auf diesen kleinen Aufkleber, der auf deinem Rahmen ist.
Welcher Aufkleber? Der UCI-Aufkleber?
UCI-Aufkleber.
Ja, ja.
Oh. Schon geil. So, jetzt ist aber gut.
Ja, ja, jetzt ist total
nicht
gut.
Nicht wieder eine ganze Sendung, Bianchi.
Nein. Also ich bin jetzt nur von dem Fahrradladen Radkreuz hierher gefahren und es fühlt sich an, als ob ich nie auf einem anderen Fahrrad gesessen habe. Klar, ist ja die Größe, die ich brauche. Es ist so eingestellt, wie ich es brauche. Es war absolut toll. Und ich freue mich jetzt schon, dass wir endlich diesen Podcast zu Ende haben, damit ich richtig Rennrad fahren kann. So eine Klamotte und so.
Drehst du heute noch eine Runde, oder was?
Ja, ja, unbedingt. Ja,
natürlich, natürlich.
Ja, unbedingt. Kommen wir zu unseren Gästen, oder?
Ja, wir kommen zu unseren Gästen. Es gibt Länder, da kommen einem unglaublich wenig Radfahrer entgegen. Oder sieht man weniger, umso mehr freut man sich dann, wenn man wirklich so bepackte Leute auf Fahrrädern dann sieht und dann hält man auch an irgendwie, um sich ein bisschen auszutauschen. Und genau die beiden haben wir damals in Utah getroffen. Und dann haben sie kurz ihre Geschichte erzählt und die ist ja wirklich beeindruckend. Also die haben ja wirklich ihre ganz normalen Leben aufgegeben, um für sich zu entscheiden, wir machen jetzt quasi nur noch Radreisen.
Das ist unfassbar, ne?
Und vor allen Dingen, also das muss man noch dazu sagen, meistens treffen wir Menschen, die sind so 20, 25 in dem Alter, die sagen, ich begebe mich auf das größte Abenteuer meines Lebens. Und die beiden sind ja jetzt schon etwas älter, ne? Sabine ist 56, Uwe ist 64. das ist ein großer Schritt, ne? Das muss man ja auch erstmal wagen und dann durchziehen.
Ich glaube, der Schritt ist vielleicht in einem gehobenen Alter noch viel, viel größer, weil man ja so viele Verwurzelungen quasi in seinem Leben hat, dass es bestimmt viel, viel schwerer ist, das abzukappen, als wenn du jetzt, sag mal, Anfang 20 bist, gerade fertig mit dem Studium und denkst ja so, ja gut, was soll ich denn machen? Ich gehe mal auf Radreisen. Ja.
So, auf jeden Fall, die beiden sind jetzt mittlerweile seit 3 Jahren oder so gefühlt nonstop unterwegs, haben 47 Länder besucht und mehr als 85.000 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt.
Chapeau.
Unser Gast im Paradise.
Herzlich willkommen, Sabine und Uwe. Hallo.
Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns.
Ihr seid gerade von einer großen Radreise zurückgekommen und wieder zu Hause in Lüneburg. Wie ist das, irgendwie nach langer Zeit wieder in Good Old Germany zu sein?
Wir haben da ja so ein bisschen Übung drin. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir von einer langen Reise zurückgekommen sind. Aber das ist immer komisch, das Ankommen, weil so manchmal wissen wir nicht so, was wir hier sollen.
Aber warum kommt ihr dann zurück?
Wir haben immer so ein bisschen leichtes Heimweh, würde ich sagen. Und wenn wir dann so 1-2 Wochen hier sind, machen wir schon wieder Pläne, wo es als nächstes hingehen kann. Also 2 Wochen sind wir immer ganz ruhig hier und dann muss es irgendwie schon wieder einen Plan für die nächste Reise geben.
Wir bleiben aber immer ein paar Monate hier und sammeln dann halt auch Kräfte.
Warum seid ihr ausgerechnet jetzt, wo Herbst und Winter kommt, hier? Das ist eigentlich die Jahreszeit, die man vermeiden will.
Ja, das stimmt. Wir sind die meiste Zeit eigentlich über Herbst und Winter unterwegs. Und irgendwie haben wir uns gedacht, es wäre ja auch mal schön, die Zeit mal wieder zu Hause zu verbringen. Das passt auch ganz gut für unsere nächsten Pläne, weil wir wollen sowas im März, April dann auch wieder los.
Jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Ihr habt 2020 eure Wohnung aufgelöst. Das ist ja so für Deutsche, wenn man so das liebe Heim aufgibt, das ist ja eine große Entscheidung. Was war damals die ursprüngliche Idee, der Urplan sozusagen?
Ganz vorne müssen wir 2017 anfangen. Da haben wir ja unsere Jobs gekündigt, damit wir mehr Zeit zum Reisen haben. Und dann kamen wir nach Hause nach den Reisen und stellten fest, wartet immer viel Arbeit auf uns. Und deshalb haben wir uns 2020 entschlossen, dass wir das mal alles umorganisieren. Und dann haben wir unsere Möbel eingelagert und wollten im März 2020 auf eine große Reise gehen, wo wir nicht wussten, wann wir wiederkommen.
War da ursprünglich, also was stand da für ein Zeitraum im Hintergrund? War das schon über Jahre geplant oder war das jetzt einfach mal ein Test und wir gucken, wie lange wir Spaß haben? Wie habt ihr das so im Vorfeld für euch so organisiert oder ausgedacht?
Ja, es war schon für längere Zeit geplant. Wir hatten ja die Reisen vorher, die waren immer so ein halbes Jahr, 5-6 Monate. Und wir sind eigentlich immer wieder zurückgekommen, weil uns halt Haus und Hof zurückbefördert hat, muss ich sagen. Weil es gab immer jemanden, der auf den Garten irgendwie aufgepasst hat und aufs Haus aufgepasst. Und das hat uns immer limitiert in unseren Ideen. Und dann haben wir eben gesagt, wir machen das jetzt ganz anders und verkaufen einfach alles. Und wir hatten Open End. Wir wollten los und hatten eine grobe Route geplant, aber es gab jetzt kein Rückkehrdatum, was wir uns überlegt hätten.
Wenn ihr die Entscheidung für euch getroffen habt, ne, und das dann mit euren Freunden oder mit der Familie kommuniziert, wie war dann die Reaktion von den Leuten? Oh ja, wir verkaufen jetzt alles und gehen für immer auf Reisen. Was haben die Leute euch dann gesagt?
Typisch deutsch. Das könnt ihr ja nicht machen, um Gottes Willen. Ihr werdet doch eine Unterkunft brauchen und ihr werdet die Heimat vermissen. Also es war für unsere Freunde schwieriger als für uns.
Das verstehen sie auch bis heute nicht. Also da gibt es immer wieder Diskussionen drüber.
Und wie macht ihr das jetzt, wenn ihr zurückkommt von euren langen Reisen? Mietet ihr da was oder kommt ihr bei Freunden unter?
Nachdem wir ja 2020 so Covid-19 ausgebremst wurden, nachdem wir alles verkauft hatten, waren wir 5 Tage noch in einer Ferienwohnung Und einen Tag, bevor wir dann losfahren wollten, waren plötzlich alle Grenzen geschlossen und wir waren so ein bisschen heimatlos, weil es durfte uns niemand mehr beherbergen, keine Hotels, keine Campingplätze, es war ja nichts mehr möglich. Und da haben uns Freunde eine Ferienwohnung angeboten und wir dachten, da bleiben wir für 4-5 Wochen und dann wird Covid irgendwie im Nirvana verschwinden und dann können wir los. Nachdem wir bemerkt haben, dass es doch ein bisschen länger dauern wird, haben wir uns nach, ich glaube, 8 Wochen einfach wieder eine Wohnung gesucht, haben unsere Möbel wieder auslagern lassen. Und in der Wohnung sind wir jetzt immer noch. Also das machen wir nicht nochmal.
Das ist unsere Basis.
Okay, okay. Dann lass vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt ja vorher Jobs gehabt. Was waren das für Jobs? Welche Jobs musstet ihr quasi kündigen?
Wir haben lange Jahre für ein großes Unternehmen in der Medizintechnik gearbeitet. Das waren eigentlich auch ganz sichere Jobs, aber wir fühlten uns damit dann auf Strecke doch nicht wohl und hatten das schon jahrelang im Kopf und irgendwann mussten wir die Entscheidung treffen, so jetzt Job oder Abenteuer. Und dann haben wir einfach mal gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gut und jetzt machen wir das. Und wenn es nicht klappt, müssen wir halt wieder zurückgehen, müssen wir uns was anderes suchen. Aber es hat geklappt bisher und wir haben es nie bereut.
Beste Entscheidung, die wir jeweils getroffen haben.
Wir mussten einiges in unserem Leben natürlich ändern, weil wir haben jetzt ein Budget und es kommt nichts mehr dazu und es kommt kein monatliches Einkommen. Aber man muss sich einschränken, funktioniert aber sehr gut.
Also um das zu verstehen, ihr habt vorher etwas angespart und davon lebt ihr jetzt?
Ja, okay. Genau so haben wir das gemacht, ja. Da haben wir uns das halt ausgerechnet, wie viel wir ausgeben können und danach müssen wir jetzt leben.
Wart ihr vorher schon fahrradverliebt oder habt ihr in eurer Beziehung zusammen die Fahrradliebe entdeckt? Wie ist das passiert?
Also wir waren vorher schon fahrradverliebt. Wir sind jetzt seit 19 Jahren ein Paar und Uwe hat, bevor er mich kennengelernt hat, schon Radreisen gemacht. Ich bin Mountainbike gefahren und immer irgendwie auch mit dem Rad unterwegs gewesen, aber längere Touren habe ich als Single nicht gemacht. Uwe hatte da mehr Erfahrung drin. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, hat er mich da rangeführt und sagte, wir könnten ja mal eine Tour zusammen machen. Und das haben wir dann auch gemacht, die sehr anstrengend für mich war. Er hat sich natürlich nicht die einfachsten Länder rausgesucht und auch nicht die einfachste Tour. Aber mir hat es gefallen und seitdem machen wir das eigentlich zu jedem Urlaub, den wir noch zu unseren Zeiten hatten, als wir noch gearbeitet haben, haben wir in jedem Urlaub Radreisen gemacht. Und das hat sich fortgesetzt.
Was war die erste Tour? Uwe, wo hast du Sabine dann mit hingeschleppt?
Ja, wir sind nach Lübeck gefahren und dann mit dem Schiff nach St. Petersburg. Und das war mehr so ein Frachtschiff. Wir haben auch ein paar Passagiere mitgenommen und dann sind wir durchs Baltikum gefahren. Damals musste man eine Hotelbuchung nachweisen, wenn man noch eine Nacht in Russland bleiben wollte. Und da gab es keine Hotels auf dem Weg. Und deshalb mussten wir am ersten Tag, nachdem wir St. Petersburg verlassen hatten, 160 Kilometer fahren. Und das ist für einen Anfänger mit Gepäck natürlich eine Herausforderung. Ging aber gut. Ja. Sabine konnte abends nicht mehr sitzen. Ich erinnere mich, dass sie abends sich ein Kissen im Restaurant unter den Po gelegt hat, weil der Schmerz groß war.
Aber ihr seid immer noch verheiratet. Genau, ihr seid immer noch verheiratet. Scheint gut gegangen zu sein. Ich habe das mal zusammengerechnet. Ihr seid insgesamt jetzt ungefähr 4 Jahre auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. So am Stück, wenn man das zusammenrechnet. Wird das nicht irgendwann langweilig?
Nein, überhaupt
gar nicht.
Wir haben so viele Ideen. Es gibt noch so viele Länder, die wir sehen wollen. Es gibt so viele Ideen. Als wir jetzt unsere letzte Tour ging nach Südkorea, beziehungsweise von Südkorea wieder zurück nach Deutschland. Und wir haben im Flugzeug schon wieder Pläne gemacht für die nächsten Reisen. Also wir waren noch nicht mal in Hamburg gelandet. Da haben wir schon Ideen, was wir nächstes Jahr machen können. Und nein, uns wird es überhaupt nicht langweilig. Das ist eine ganz tolle Art zu reisen.
Das kann auch gar nicht langweilig werden. Wir fahren ja nicht im Kreis in irgendeinem Land, sondern wir wechseln ja die Länder und auch die Kulturen. Und so sind die Eindrücke auch immer neu und die Herausforderungen des Weges natürlich auch. Und wir brauchen Pausen zwischendurch, das ist klar.
Ihr habt das ja von Anfang an mit Zelt gemacht, ne? Macht ihr das immer noch mit Zelt oder macht ihr so eine Mischung aus Zelten und Übernachten irgendwo? Wie ist das?
Also ohne Zelt können wir gar nicht los, weil es ja viele Distanzen dazwischen gibt, wo es einfach kein Hotel oder Unterkünfte oder Hostels oder was auch immer geben würde. Also von daher, das Zelt ist bei uns eigentlich immer mit dabei. Dadurch, dass wir natürlich nur ein bestimmtes Budget haben, ist das Zelt natürlich die Alternative, die wir dann auch nutzen müssen und auch wollen, weil es einfach eine günstige Alternative ist als Hotels und andere Beherbergungen. Das ist einfach zu teuer auf Dauer.
Aber wenn sich die Möglichkeit bietet und wir in Ländern sind, wo die Unterkünfte günstig sind, dann nutzen wir das auch. Weil wir müssen ganz ehrlich sagen, wenn wir abends eine Dusche haben und ein bequemes Bett, da sind wir doch nochmal doppelt froh.
Ja, und auch erholter danach, ne?
Ja. Ja.
Ihr habt 47 Länder euch erradelt. Welches Land war denn das Land, wo es irgendwie am schwersten war, mit dem Fahrrad voranzukommen?
Das ist eine ganz schwere Frage. Also ich glaube, jedes Land hatte Abschnitte, in denen das sehr schwer war, voranzukommen. Aber jetzt speziell ein Land herauszupicken?
Vielleicht herausfordernd, als wir in Südamerika waren, in den Anden, weil wir dort doch teilweise bis auf 5000 Meter Höhe geradelt sind. Ja. Und das war natürlich schon, ja, das war schon ziemlich herausfordernd.
Ihr habt ja gesagt, dass ihr euch ein bestimmtes Budget zurechtlegt, wahrscheinlich so für jedes Jahr, was ihr ausgeben dürft. Ist das Leben auf dem Fahrrad in der Welt billiger als in Deutschland?
Ganz unterschiedlich, in welchem Land man ist. Wir waren Australien, Neuseeland, USA ist relativ teuer, ist so mit uns zu vergleichen. Thailand und Malaysia relativ günstig. Da konnten wir uns ganz einfach eine Unterkunft aufmieten, weil das sehr, sehr günstig ist und auch sehr gute Unterkünfte. Das Essen unglaublich günstig war. Also man findet in Asien ja überall diese Garküchen, in denen man für 3 Euro essen kann. Das ist natürlich toll. Dann lassen wir unser Zelt auch eingepackt und auch unseren Kocher. Und das gönnen wir uns dann natürlich schon. Viele andere Länder sind schon sehr teuer auch.
Wir haben ja schon öfter hier von radreisenden Menschen die Storys uns erzählen lassen. Habt ihr irgendwie eine schöne Gastfreundschaftsstory parat, die ihr jetzt sofort rausschießen könnt?
Davon könnten wir ganz viele erzählen, glaube ich. Also ich kann mich gut daran erinnern, ich war mal in den USA in einem Supermarkt einkaufen und das war nicht so ein ganz großer Supermarkt, der war Inhaber geführt und dann kam ich schon im Supermarkt mit einem Herrn ins Gespräch und der kam kurze Zeit später auch vor die Tür. Wir hatten ein Eis gegessen und dann sprach er uns an, was wir denn so tun würden und fragte uns dann, wo wir denn die Nacht verbringen wollen. Da sagten wir, wir fahren gleich weiter und suchen uns einen Platz. Sagte, wir haben ein Gästehaus auf dem Grundstück. Ich wohne hier gleich um die Ecke. Ich könnte mal meine Frau anrufen, die richtet das her und dann fahrt ihr dahin. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war ganz toll. Die Frau kam gerade aus dem Gästehaus und sagte, ich bin gerade fertig geworden, Bier steht im Kühlschrank, herzlich willkommen.
Und ja, voll.
Und so ähnliche Geschichten haben wir ganz häufig erlebt und das ist wirklich großartig.
Auch zum Beispiel in Australien, als wir von Australien von Cairns Richtung Japan geflogen sind, hat uns über die sozialen Medien jemand angeschrieben, wenn wir in Cairns sind, wir sollen uns doch melden und er würde uns gern treffen. Und er sagte, er kann uns auch Kartons für den Flug organisieren und hat uns tatsächlich ins Hotel 2 Kartons gebracht.
Inklusive Klebeband.
Inklusive Klebeband, inklusive Schere, alles, was man zum Verpacken bräuchte. Und hat uns abends noch zum Essen eingeladen und sagte, schön, dass ihr hier wart, schön, euch kennengelernt zu haben. Wir freuen uns, dass wir euch helfen konnten. Wildfremde Toll. Menschen, die uns einfach so mit so einer Liebenswürdigkeit entgegenkommen, ist unglaublich.
Da fällt mir gerade ein, kennt ihr das Portal Warm Showers?
Ja, je nach Land. Also das Angebot ist ja unterschiedlich. Wenn es angeboten wird und das für uns in Frage kommt, nutzen wir das gerne. Auch da hatten wir schon ganz skurrile Begegnungen, dass die Leute gesagt haben, ihr könnt gerne bei uns übernachten, wir sind aber gar nicht da, wir sind übers Wochenende weg, aber wir lassen die Tür auf, fühlt euch wohl, hinten links das Zimmer, das ist für euch und wir stellen euch was in den Kühlschrank, das braucht ihr nur aufzuwärmen und Bier steht da auch. Und also das ist unglaublich, was man da unterwegs erleben kann.
Wir sind aber verrückt, auch ne? seit 12 oder 13 Jahren bei Warm Shower selbst als Host angemeldet. Also wir haben auch schon viele, viele Gäste bei uns beherbergt.
Ja, ja.
Geben und nehmen, ne? Sagt mal, wie macht ihr das mit den Sprachen? Wenn man in 47 verschiedenen Ländern unterwegs war und die bereist hat, da gibt es ja einige Sprachen zu sprechen. Wie viele habt ihr denn drauf?
Eine.
Also wir sprechen ganz gut Deutsch.
Ja.
Und wir sprechen ganz gut Englisch. Wir haben, als wir in Südamerika waren, auch rudimentäre Spanischkenntnisse uns zugelegt. Und ansonsten ist aber über Google Translate, das geht super. Wir haben weder in Südkorea noch in Japan viele Menschen getroffen, die Englisch sprechen. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie da einfach sehr zurückhaltend sind. Zumindest in Japan sind sie sehr zurückhaltend. Das ging alles über Google Translate und das war wunderbar. Wir kamen zurecht.
Wir versuchen immer so bitte, danke und guten Tag und auf Wiedersehen in der Landessprache zu sprechen. Das ist ja dann schon mal ein guter Einstieg. Aber ansonsten, außer Englisch, geht bei uns dann da auch nicht viel.
Wenn man so lange auf Tour ist wie ihr, was verändert sich da über die Jahre? Was verändert sich an Equipment? Was verändert sich an der Organisation? Habt ihr auch immer so ein Feintuning? Versucht ihr immer besser zu werden in der Orga? Was gibt's da? Was ist spannend?
Wir scheitern da immer. Wir wollen das, aber jedes Mal, wenn wir losgefahren sind, stellen wir dann fest, wir haben viel zu viel. Also wir haben unsere Standardausrüstung, was wir brauchen, also was so Minimum ist, so mit Zelt und Kocher und all sowas. Und wir haben auch ein vernünftig großes Zelt, nicht so, wo man ganz beengt liegt. Also wenn es mal einen Tag regnet, können wir in dem Zelt auch überleben. Ja, wir versuchen immer weniger mitzunehmen. Es gelingt uns leider nicht.
Aber wir sind schon relativ gut organisiert mit unserem Equipment. Ja. Also wir haben sehr viel leichte Sachen, außer unser Zelt natürlich jetzt, aber so Schlafsack relativ leicht, die Luftmatratze ist sehr leicht. Also es ist schon ganz gut organisiert, aber wir könnten durchaus noch ein bisschen an Gewicht einsparen.
Und was verändert sich in der Beziehung? Ne, man lernt sich ja auf solchen Touren nochmal ganz anders kennen als jetzt zu Hause in der Wohnung, oder?
Oh ja.
Das können wir beide bestätigen. Also das ist auch unterschiedlich, so je nach Stimmung und Situation. Aber wenn man 24 Stunden, 7 Tage die Woche aufeinander hängt, dann ist das oft eine Herausforderung. Aber wir haben, glaube ich, gelernt, damit umzugehen.
Wir haben, als wir 2017 beschlossen haben, unsere Jobs zu kündigen, denkt man ja an alles, an Rentenversicherung und Altersarmut und haben wir genügend Geld gespart und. Aber wir haben nie darüber nachgedacht, dass wir beide als Paar vielleicht ein Problem werden könnten, damit dieser Ausstieg nicht funktioniert. Und als wir das erste Mal dann 5 Monate in Südamerika waren, da hatten wir am Schluss wirklich so ein bisschen Probleme. Wir mochten uns, aber wir brauchten auch mal ein bisschen Abstand voneinander und wir waren beide sehr froh, als wir dann wieder in Deutschland waren und einfach jeder mal seine eigenen Wege gehen kann. Und wir haben sehr, sehr hart daran gearbeitet, diese 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ist wirklich nicht einfach. Aber wir, glaube ich, haben das ganz gut hinbekommen und das manchmal ist es einfach so, unser Motto ist einfach mal die Klappe halten, dann funktioniert es schon und man muss nicht immer alles kommentieren und auch einfach mal drüber nachdenken, wie man miteinander umgeht und wir haben einen guten Weg gefunden. Das wie gesagt, schön. Wir mögen uns noch.
Ja, und das nach 85.000 Kilometern, ne?
Ja.
Wie lange seid ihr denn jetzt immer wieder in Deutschland?
Ja, das ist ja immer abhängig davon, was so als nächstes auf dem Programm steht. Mal sind wir 3 Monate hier und mal sind wir vielleicht 5 Monate hier. Und das müssen wir immer so abwägen, was als nächstes kommt und wie da die Jahreszeit dann auch am besten ist.
Dann kommen wir gleich zu der spannenden Frage. Was für Ideen sind denn im Flugzeug entstanden auf dem Rückflug hierher? Was ist der Plan für die nächste Tour?
Wenn wir die Ideen alle aufzählen, dann würde die Sendezeit des Podcasts gar nicht reichen. Wir wollten 2020 ja Richtung Pamir Highway fahren. Und das steht noch auf unserer Liste und das wäre eventuell ein Ziel, was wir angehen.
Erklär mal, was ist das? Was ist das? Ich habe davon noch nie gehört.
Wir würden von zu Hause aus Richtung Türkei fahren. Unser großer Wunsch wäre eigentlich gewesen, den Iran zu durchradeln. Da muss man einfach gucken, wie die politische Lage ist. Das ist ja im Moment nicht wirklich so einfach. Und der Pamir Highway, der würde dann an den Stan-Ländern vorbeigehen. Das ist Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan in der Richtung, bis man dann an die Grenze zu China kommt. Und das war so der Plan 2020 und den würden wir gerne noch mal durchführen.
Wenn man hier in Deutschland mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann es ja auch mal passieren, dass man irgendwie so einen Schaden am Fahrrad hat, dass man nicht mehr nach Hause kommt. Da hat man dann aber den Vorteil, irgendwie mit dem Taxi irgendwo hinzufahren oder in die S-Bahn zu steigen oder in die Bahn, wie auch immer. Habt ihr so einen totalen Super-GAU mal irgendwo auf euren Reisen erlebt, wo ihr nicht mehr weggekommen seid?
Gar nicht. Und wir wollen es auch gar nicht so erleben. Unser Motto ist, der Weg findet ein Ziel.
Eine Lösung.
Und es ist immer so, egal welches Problem wir gehabt hätten, es gab immer irgendjemanden, der uns geholfen hätte oder hat. Es gab immer jemanden, der hilfsbereit ist. Es gab nie ein großes Problem für uns. Wir kamen immer ohne großen Schaden eigentlich durch die Länder. Wir fühlten uns auch immer wohl.
Gerade wenn man so ganz abgelegen unterwegs ist, dann muss man natürlich damit rechnen, dass wenn man einen Schaden hat und nicht mehr weiterfahren kann, dass es dauern kann, bis jemand vorbeikommt, der einem vielleicht eine Mitfahrgelegenheit bieten könnte. Also muss man auch darauf vorbereitet sein, so ein bisschen Essen und ausreichend Wasser dabei zu haben, weil das kann ja auch mal der nächste Tag werden, bis da jemand kommt. Und so etwas muss man einkalkulieren, aber dann sollte auch mal jemand kommen, weil so ganz abgelegen fahren wir dann ja auch nicht.
Also wir haben auch immer für 3 Tage Essen dabei, sollte irgendetwas schief gehen. Wasser müsste man gucken, wo man dann bekommt, aber letztendlich zu essen haben wir immer dabei.
Ja, es kann ja auch mal sein, dass jemand stürzt und sich verletzt und dann wird es auch nicht weitergehen. Und das ist ja noch ein größeres Problem, aber auch dafür wird man Lösungen finden können.
Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Was sind über die Jahre eure 3 Top-Ausrüstungsgegenstände geworden, die man dabei haben muss, eurer Meinung nach?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, also es gibt natürlich ganz viele Dinge, aber mein Navigationsgerät am Fahrrad würde ich nicht missen wollen, weil das macht das Orientieren in fremden Ländern doch schon sehr einfach. Wir hatten früher immer so einen Stapel Landkarten dabei in Papierform und das braucht man natürlich nicht. Wobei es natürlich manchmal schön ist, auf eine Landkarte zu gucken. Aber ja, das Navigationsgerät würde ich ganz vorne hinstellen und eine gute Matratze zum Schlafen, das ist mir auch ganz wichtig, wo man entspannt liegen kann. Und ein dritter?
Eine Luftpumpe.
Beim Fahrradfahren schon ganz wichtig, ja.
Zum Thema Luftmatratze, was habt ihr da als Dauererprobe immer mit dabei?
Sollen wir da jetzt Marken nennen?
Na klar.
Ja, ich habe von Nemo eine.
Ja, Nemo.
Ja.
Bist du Fan oder was?
Die habe ich auch.
Kann ich auch dazu sagen, ich hatte jetzt einen Defekt in Japan und da stellte sich heraus, das war wirklich eine Materialermüdung, weil ich hatte plötzlich in Reihe 5 Löcher, erst von der einen Seite und dann von der anderen Seite. Dann habe ich die kontaktiert und ich habe tatsächlich auch Ersatz bekommen, obwohl ich hatte die irgendwann mal in Kanada gekauft, habe natürlich keine Quittung mehr und das hat super gut funktioniert.
Wow, cool.
Ja. Ich habe eine Expeten-Luftmatratze und ich muss sagen, genau das Gleiche. Wenn man ein Problem hat, die kontaktiert man, den Customer Service, und die sind unglaublich schnell, unglaublich hilfsbereit und schicken die Matratze dann auch, egal wo man ist, in die nächstgrößere Stadt, wo man die dann ganz unkompliziert abholen kann.
Ihr wart ja quasi überall auf der Welt schon unterwegs. Ein paar Länder fehlen euch noch. Was unterscheiden denn jetzt zum Beispiel Europa, Nord-, Südamerika und Asien voneinander? Also vom Fahrradfahren her meine ich. Nicht von Sprache oder kulturellen Gegebenheiten, sondern vom Fahrradfahren, vom Feeling her.
Also das, was wir mitbekommen haben, ist erst einmal die Verkehrsdichte. Die sind natürlich in Europa unheimlich hoch. Dafür ist das Fahrradwegnetzwerk riesengroß, was es in anderen Ländern ja gar nicht gibt oder nur in einigen Städten. Das ist unheimlich unterschiedlich. Und auch die Rücksichtsnahme der Autofahrer ist sehr unterschiedlich. Hier in Europa ist das ja oft etwas aggressiv gegenüber Fahrradfahrern, was wir jetzt in Asien gar nicht so mitbekommen haben. Die waren da ganz entspannt.
Unterschied ist natürlich auch, wenn man in den USA unterwegs ist, dass man eben natürlich viele Bundesländer durchqueren kann. Aber letztendlich wir waren 9 Monate in einem Land. In Europa, als wir die Tour, ich glaube, 2021 oder 2022 gemacht haben, da waren wir 3,5 Monate unterwegs und du bist durch 15 Länder, das heißt 15 verschiedene Kulturen, meist 15 verschiedene Sprachen, verschiedene Essenskultur. Das macht natürlich schon einen Riesenunterschied.
Das ist überhaupt das Tolle, die Essenskultur, weil du ja überall eine andere Küche kennenlernst und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht jeden Tag selber kochen müssen. Das ist schon toll, was man da erleben kann. Gerade jetzt in Asien, das war ganz hervorragend.
Nein, ich bin total neidisch auf euch.
Man bekommt Fernweh, ne?
Ja, man bekommt, wenn man euch so zuhört, bekommt man direkt Fernweh. Und dann sitzen wir hier im tristen Berlin und gucken dem Laub zu, wie es von den Bäumen fällt. Ja. Schnief.
Ich glaube, wir haben auch immer eher Fernweh als Heimweh. Da ja. Haben wir irgendwie die Fernweh-DNA in uns.
Was sind so die nächsten Länder oder was ist so noch das Land, wo ihr unbedingt hinwollt, bevor ihr irgendwie sagt, ach, das mit dem Fahrradfahren, das machen wir jetzt gar nicht mehr?
Ja, ich muss ja ein bisschen gucken. Ich bin ja nicht mehr ganz so jung, muss ich ja dazu sagen. Ich werde im nächsten Jahr schon 65 und da müssen wir auch gucken, wie das mit dem Profil in den Ländern aussieht, weil auf die 5000er komme ich ja irgendwann dann auch nicht mehr oder brauche so lange, dass Sabine nicht mehr auf mich warten will. Und nach Kirgisistan wollen wir schon ganz gerne und da sind ja auch viele hohe Berge. Und das wäre ganz schön, wenn wir das noch hinbekommen, wenn sich das organisieren lässt. Was so gar nicht auf unserer Agenda steht und wo wir auch noch gar nicht waren, ist ja Afrika. Aber das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, da haben wir gar keine konkrete Begründung für.
Ich habe mir mal die Weltkarte angeguckt, ne, nachdem ihr mir die ganzen Länder geschickt habt, wo ihr schon wart. Und da, ich dachte, also im ersten Augenblick denkt man, die haben schon alles gesehen, aber da fehlen ja noch ganze Kontinente.
Ja, ja.
Großer Gott. Also Afrika, Indien, Russland, China. Wie sieht's denn damit aus?
Ja, China könnte ja bei der nächsten Reise eventuell mit dabei sein. Und das werden wir dann hinbekommen. Und über Russland brauchen wir im Moment nicht zu diskutieren. Ansonsten wäre es vielleicht interessant, aber das steht nicht zur Position.
Wenn ihr jetzt den Winter, sage ich mal, in Deutschland verbringt, wie sieht euer Fahrradfahren hierzulande aus? Macht ihr hier auch Touren oder lasst ihr das sein?
Also wir sind am Freitag zu Hause angekommen und am Samstag haben wir uns aufs Rennrad gesetzt.
Rennrad fahrt ihr auch noch?
Das haben wir auch schon wiederholt jetzt. Wir bleiben in Bewegung.
Sehr gut.
Haben wir ja wirklich zwei Süchtige hier, ne?
Ja, irgendwie. Das ist ja gut so. Ja, ihr beiden dann auf jeden Fall viel Spaß beim Fahrradfahren und schreibt uns, wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid. Vielleicht können wir ja dann nochmal telefonieren.
Oh ja, sehr gerne.
Schön, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Dankeschön. Also was du gerade gesagt hast, dass du Fernweh hast, das hat sich bei mir auch voll eingestellt. Schon so nachgedacht, was will ich denn gerne machen so als nächstes?
Ich meine, ich fand das auch so niedlich bei den beiden, dass die jetzt auf dem Rückflug von Korea nach Deutschland schon wieder darüber sinnieren, was als nächstes kommen könnte. Das finde ich, also da steckt, bei den beiden steckt so eine Leidenschaft dahinter. Ich finde das toll.
Ja, also die müssen wir auf jeden Fall noch begleiten, wenn sie dann nach der nächsten Story wieder zurückgekommen sind. Also das ist ja ein Fass ohne Boden, was sie erzählen können.
Das,
ne?
Nee, eigentlich geht das genau. Das ist eine never-ending Story, ne? Wahnsinn.
So, jetzt musst du noch sagen, wie die bei Instagram heißen, damit ihr da auch Folgen drücken könnt.
Bei Instagram heißen die Glory Paddling.
Glory Paddling.
Glory Paddling. Und die haben auch einen Blog, da kann man so ein bisschen lesen, was sie so unternommen haben. Und
packen wir euch beides in die Shownotes, dann könnt ihr da ganz easy draufklicken. Wir wagen jetzt nochmal einen ganz kurzen Blick auf die nächste Folge. Das ist dann Bikers Paradise Nummer 68 und da bekommen wir altbekannten Besuch.
Ja, die Lea kommt.
Die Lea, ihr könnt euch daran erinnern, das ist unsere Kunstradfahrerin. Sie hat jetzt ein Jahr später natürlich ganz, ganz viel erlebt und ein ganz tolles Projekt am Start und das hat mit dem afrikanischen Land Ruanda zu tun.
Genau. Und Ruanda ist ja sowieso ein spannendes Land und darüber unterhalten wir uns nächste Woche.
Also dann, wieder einschalten.
Ihr bekommt noch ganz zum Schluss einen Auftrag von mir. Jeder einzelne Hörer muss bis nächste Woche einen neuen Hörer gewinnen.
So, und dann gibt es einfach einen Luftkurs von Alex.
Genau, jetzt müssen wir da irgendwie mal hier zu Potte kommen.
Ja, das stimmt. Wir sind kurz vor der 1000 Follower bei Instagram-Marke. Das heißt, bald steht da eine 1000. Also, wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.